Aus welcher Quelle lebst du? Das war Inhalt von dem letzten Lied. Und mit der Aussage oder mit dieser Frage möchte ich auch diese Predigt anfangen. Das ist auch die Startseite von der PowerPoint-Präsentation. Aus welcher Quelle lebst du? Von welcher Quelle erwartest du, dass dein Durst gestillt wird? Also worum geht es heute? Um Wasser oder ganz besonders Wasser vielleicht sogar? Wir werden einige Bibeltexte hören, einige Bibeltexte lesen und uns viel über Wasser, über Quellen, über Brunnen unterhalten. Und das Fazit daraus müsst ihr dann selbst für euch ziehen, was das für euch bedeuten könnte. Worum geht es heute also? Im Neuen und Alten Testament gibt es viele Beispiele und Texte, die zu diesem besonderen Wasser etwas sagen. Die Texte sprechen über Quellen und Brunnen mit frischem Wasser, mit dem Augenmerk auf frisches Wasser. In einigen Texten heißt es sogar lebendiges Wasser. Also Wasser, was in Bewegung ist. Kein stehendes, abgestandenes Wasser. Ungenießbares Wasser. Wo dann, wie heißt der dann droht? Montezumas Rache. Wenn du abgestandenes Wasser trinkst, einige werden das aus Urlauben in südlichen Gefilden kennen, wenn sie sich da nicht an die Hygieneregel gehalten haben, dass nicht abgekochte, stehende Wasser getrunken haben, so frisch das erscheinen mag, da kommt Montezumas Rache und die ersten 3 Tage im Hotel bleiben dann in geschlossenen Räumen. Das kann ein Übertrag auch auf den geistlichen Bereich sein. Sieh zu, von wem oder was du trinkst, was du zu dir nimmst. Als das Volk Israel auf der Wüstenwanderung war, fanden sie auf ihrer Suche nach Wasser für Mensch und Vieh Wasser. Leider war es manchmal ungenießbar. Das war Mara, das bittere Wasser. 2. Mose 15 ab 23. Und Gott machte es frisch und wieder genießbar für sie. An anderer Stelle sollte Mose zu einem Felsen sprechen. Und es entsprang aus dem Felsen eine Quelle mit frischem Wasser. Nachdem Mose mit seinem Hirtenstab auf den Felsen geschlagen hatte, anstatt zu sprechen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema, was da Gehorsam in dem Zusammenhang zu tun hat. Und jetzt ganz praktisch zum Thema Quellen und Brunnen. Auch einige Texte, 1. Mose 26, 18. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen denselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Quellwasser, im Gegensatz zu Brunnen, in denen Regenwasser gesammelt wurde, also sogenannte Zisternen. Da wurde Wasser gesammelt, Regenwasser. Brunnen mit lebendigem Wasser waren die, die vom Grundwasser gespeist wurden, ständig frisch. Es war eine Aufgabe der Hirten, sich um frisches Wasser für die Schafherden zu kümmern, Brunnen zu graben, Brunnen zu bauen und sie zu bewachen. Im Streit mit anderen Hirten wurde dann auch schon mal ein Brunnen zugeschüttet. Das haben wir ja vorhin gehört, was Isaak da erlebt hat mit dem Brunnen, die sein Vater Abraham gegraben hatte. Und von diesem Brunnen werden wir im Neuen Testament noch mal was hören. In 40 Jahren Aufenthalt in der Negev-Wüste versorgte Gott sein Volk, vielleicht 500.000 Menschen, ständig mit ausreichend Wasser für Volk und Viehherden, frisches Wasser, lebensspendendes, lebenserhaltendes Wasser, ohne Wasser kein Leben. Ich habe da so ein Beispiel, also wie viel Prozent deines Körpers aus Wasser besteht. Also dein Blut besteht zu 83% aus Wasser, das Fettgewebe leider nur aus 10%. Ja, das Gehirn, 74%. Also wenn es dir mal zu heiß wird, musst du darauf achten, dass du noch die Denkfunktion beibehältst. Der Mensch, könnte man sagen, ist ein Wasserwesen. Dabei variiert der Wassergehalt je nach Alter, während bei einem Neugeborenen 70-80% des Körpergewichtes aus Wasser besteht, sinkt der Anteil im Laufe des Lebens immer weiter ab. Bei Menschen älter als 85, Jürgen, so alt sind wir noch nicht, aber liegt der Wassergehalt nur noch bei 45-50%. Und um sich lebensfähig zu erhalten, benötigt der menschliche Körper wegen dem natürlichen Verlust von Wasser, je nach Außentemperatur, und körperliche Aktivität täglich 1,5 bis 3 Liter mindestens. Gerade in heißen, trockenen Ländern, ja. Nachschub an Wasser, damit mein Körper funktionieren kann und nicht dehydriert. Mose, der spätere Hirte eines riesigen Volkes, lernte seine Ehefrau Zippora an solch einem Brunnen kennen. Als er die Herden ihres Vaters, des Jethro, abends zusammen mit den Schwestern, ging sie dahin, um die zu tränken, diese Tiere, da hat sie ihren Mann, den Mose, kennengelernt, an solch einem Brunnen. 400 Jahre vorher, 400, überleg mal, versuch mal 400 Jahre zurückzudenken, das war kurz nach der Reformation vielleicht. 400 Jahre vorher lernte der Diener von Abraham die junge Rahel kennen, und zwar in einer Viehtränke, einem Brunnen. Und diese Rahel heiratete dann später den Isaak, einen der Stammväter des Volkes. Psalm 36, Vers 10 haben wir vorhin gesungen. Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. So steht das in deiner Bibel. In deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. Das war für uns beim Lied, gerade für mich war es eine Glaubensaussage. Wenn du weißt, dass du Wasser brauchst zum Leben, bist auf der Suche nach der Quelle. Psalm 104, Vers 10. Du, der Quellen entsendet in die Täler. Also von den Bergen in die Täler runter. Wer entsendet sie? Steht hier in deiner Bibel. Psalm 104, Vers 10. Du, also Gott, der Quellen entsendet in die Täler. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Ständig in Bewegung befindlich fließendes Wasser. Psalm 65, Vers 10. Du hast das Land heimgesucht und es überschüttet. Du bereichest es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Voll. Mit frischem, genießbarem, trinkbarem Wasser. Die Bedeutung von frischem Wasser sehen wir im Vers 23. Das war übrigens der Taufvers meiner lieben Ingrid. Du führst mich zu frischem Wasser, steht da in deiner Bibel, Psalm 23, Vers 2, und führest mich zu frischem Wasser. Machen wir mal kurz einen Schlenk zu Quellen. Quellen gibt es auch ganz unterschiedlicher Art. Manche sickern aus dem flachen Boden. Manche stürzen aus steilen Bergen oder Klippen heraus. Einige wie die Geysire im Yellowstone Nationalpark in den USA oder auf Island, die explodieren förmlich aus dem Boden. Machen wir nur ab und zu. Manche fast regelmäßig, wobei bei vielen auch die Gefahr besteht, dass bei ihnen zu viel und zu heiß und zu viel stark mineralisiertes Wasser aus dem Boden schießt, das dann für Menschen möglicherweise ungenießbar ist. Vielleicht um drin zu baden, ja, aber nicht um zu trinken. Das kennt ihr ja vom Toten Meer. Toll, Wasser. Nur durch die ständige Verdunstung, weil es einen Zulauf hat und kaum Ablauf da ist, bleiben die Mineralien übrig, wenn der Rest verdampft, in die Atmosphäre wieder aufgenommen wird und zu neuen Wolken wird und irgendwo im Hermon wieder runterregnet. Nicht trinkbar, nicht genießbar, würde ich keinem raten, aus dem Toten Meer Wasser zu trinken, aber für deine Haut, für Leute mit Schuppenflechte, ist das Ergebnis, die Mineralien, herrlich. Da werden Salben draus gemacht, wird richtig Kohle mitgemacht mit dem Mineral. Aber wir brauchen frisches Wasser zum Leben, frisches, lebendiges Wasser. Die meisten Brunnen tatsächlich werden aus dem Grundwasser gespeist, im Unterschied zu diesen Zisternen, die eben nur abgestandenes Wasser zur Verfügung stellen. Um das Vieh, die Tiere zu tränken, ist das gut, aber nicht um Menschen ihren Durst zu löschen. Das müsste dann erstmal abgekocht werden. Ich habe mal ein Foto mitgebracht auf dem Marktplatz in Bad Gandersheim. Da gibt es einen Fließbrunnen, das ist kein Springbrunnen, nein, ein Fließbrunnen, direkt gegenüber der Polizeiwache am Rathaus in Bad Gandersheim am Markt steht dieser Brunnen. Da fließt also aus Gottes Brünnlein fließt Wasser die Fülle, steht da. Dieser Bibeltext ist da zitiert, dass aus Gottes Brunnen Wasser fließt, und zwar die Fülle. Wenn ihr euch mal diesen Fließbrunnen anschaut, irgendwo kommt dann in diese Behälter Wasser rein. Wenn der Behälter, diese Schale voll ist, dann läuft es über und gibt der nächsten Schale wieder Wasser. Und wenn die voll ist, läuft sie weiter, läuft über zur nächsten Schale. Nur wenn eine Brunnenschale überfließt, kann die nächste erreicht werden. Und denk immer daran, wovon ich hier spreche. Das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Gott will uns, er will dich zu einem Auffanggefäß für frisches Wasser machen, das dann, es dann, wenn es voll ist, zu anderen weiterfließt. Wann hast du dir zum letzten Mal von Gott, deinem Vater, gewünscht, dass die Segensschale deines Lebens so gut gefüllt ist, dass sie überfließt und du weitergeben kannst? Dazu bist du berufen, den Segen weiterzugeben. Bei dir darf keine Sackgasse sein, sonst wird es leider, muss ich sagen, abgestandenes Wasser nicht mehr genießbar. Das ist das, was wir gelernt haben heute von frischem Wasser. Es muss in Bewegung bleiben. Wasser, das du für dich behalten wirst, wird irgendwann ungenießbar sein. Du wirst für andere Menschen ungenießbar. Stell dir mal diese Dimension vor, was das bedeutet. Bei manchen Brunnen besteht die Gefahr, dass das Wasser für Menschen nicht ohne Gesundheitsgefahr genießbar ist, weil das Wasser zum Beispiel durch Schwerkraft oder durch Wasserpumpdruck in den Brunnen geleitet und dadurch Pumpen in einem ständigen Kreislauf immer wieder umgewälzt wird. Das könnte auch da nicht so sein. Beim Bad Gannersheim-Brunnen schon. Da wird das Wasser nur hin und her gepumpt, von unten wieder nach oben, von oben wieder nach unten. Irgendwann ist das auch abgestanden. Egal wie das gemischt wird, egal wie das in Bewegung gehalten wird, es ist abgestanden, nicht mehr trinkbar. Kennt ihr an manchen Brunnen, wenn ihr schöne Städte besucht, ich war mal in Göttingen mit meinen Eltern, an einem riesigen Brunnen mit schönem Zierat drumherum und unten drunter ein kleines Schild auf so einer Zinkplatte, kein Trinkwasser. Kein Trinkwasser, Kinder, vielleicht noch zum Händewaschen oder zum Eisfinger abwischen, aber bitte nicht trinken. Gerade bei warmen Temperaturen können sehr leicht Krankheitskeime entstehen. Achte auf frisches Wasser, womit du dich ernährst, geistlich. Wir sind jetzt wieder auf der geistlichen Schiene. Achte darauf, womit du dich geistlich ernährst, wo du deine Quellen hast, wo das Wasser herkommt, das du trinkst, das du brauchst zum Leben. Überlebensnotwendig ist dieses Wasser. Häufig habe ich erlebt, auch in unseren Pfingstgemeinden, dass Menschen meinen, ein einmaliges Ausgießen des Segens Gottes, das Ausgießen des Heiligen Geistes wird ausreichen. Manche meinen, einmal Pfingstler, immer Pfingstler, zumindest bis zum nächsten Pfingstgottesdienst, ein Jahr warten und sich wundern, dass sich die Zeit dazwischen so trocken und so kraftlos anfühlen. Also Achtung, aus welchem Brunnen und aus welchen Quellen du trinkst, aber auch, wie regelmäßig du das tust. Jetzt noch eine Brunnen- und Quellengeschichte, in der Jesus eine Hauptrolle spielt und der er uns das heutige Thema mal ausführlich erklärte. Die Bibelstelle kennt ihr alle, aber ich liebe das, Bibeltext im Zusammenhang zu lesen. Wir gucken uns mal Johannes 4 an. Johannes 4, Abvers 4, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, Vers 2, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, also nicht die Schokolade, nein, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs, da haben wir es wieder, diese Rückkopplung aus dem Alten Testament. Es war dort aber eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, das heißt nach unserem Verständnis 12 Uhr mittags. Morgens in Israel geht morgens um 6 Uhr die Uhr auf, 9 Uhr ist dann also dritte Stunde, 12 Uhr sechste Stunde. Nachmittags, als Jesus starb, war neunte Stunde, also nachmittags um 3 und abends um 6, wenn der Schabbat anfängt, um 6 ist für unsere Zeitrechnung der Tag zu Ende. In Israel, 18 Uhr am Freitagabend fängt der Schabbat an. Das heißt, in Israel geht der Tag von Abend bis zum Abend, nicht von Morgen bis zum Morgen, von Abend bis zum Abend. Am Freitagabend fängt Schabbat an. Also, Jesus sitzt um welche Zeit da? Zur sechsten Stunde, also mittags um 12, während seine Jünger gerade auf Einkaufstour sind. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Vers 8, Vers 9. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit Samaritanern, steht da in Klammern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, jetzt kommst, wenn du die Gabe Gottes kenntest, steht hier in der Elberfelder, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Unser Thema. Die Frau spricht nun zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Du bist ja nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hier gab und er selbst trank dort daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben fließt. Quillt, steht da. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir doch dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Da sind ein paar Geheimnisse drin, von denen Jesus da spricht. Und ich glaube nicht, dass die Frau das verstanden hat, was er da für uns theologisch vielleicht nach heutiger Sicht deutlich erkennbar ist. Für sie muss es ein Geheimnis gewesen sein. Wasser, dann doch nicht durstig werden, vielleicht doch trinken, irgendwie so lebendiges Wasser. Aber sie war gehorsam, hat erstmal die Leute geholt, die sie holen sollte, weil Jesus ihr das gesagt hat. Also manchmal hörst du Dinge in Predigten, mit denen du nichts anzufangen weißt, die sich gut und fromm und theologisch anhören, aber im Moment kannst du damit nichts anfangen. Manche theologischen Wahrheiten, auch wenn der Klaus immer wieder kompliziert spricht, verstehst du erst, wenn du zu Hause bist oder wenn es in der Situation ist, wo es drauf ankommt. Wenn du dich fragst, womit fülle ich hier mein Leben? Hat das einen Sinn? Ist das effektiv, was ich hier tue? Bringt mir das für mein Leben irgendwas? Oder ist das nur fromme Beschäftigungstherapie, was ich hier mache? Sonntags zum Gottesdienst gehen und ein paar nette Liedchen singen, ein paar Leute grüßen, vielleicht geht ihr einen Kaffee trinken. War es das? Wir, du und ich, wir brauchen lebendiges, frisches Wasser. Nur das erhält dich am Leben. Das erhält dich geistlich am Leben. Jetzt habe ich ein Bild mitgebracht, kurz vor Ostern. Das ist ungefähr 300 Jahre alt, das Bild. Jesus hängt am Kreuz. Die Soldaten wollen sich überzeugen, ob Jesus tatsächlich schon tot ist. Diejenigen, die zu Beginn des Schabbat, also abends um 6, die 12. Stunde noch nicht gestorben waren, denen wurden mit Schlägen die Beine gebrochen. Warum? Damit sie sich nicht mehr abstützen konnten, damit sie schneller starben. So stach der Soldat mit einer Lanze in die Seite unseres Heilands und aus der Mitte seines Leibes flossen Wasser und Blut, steht da in meiner Bibel. Aus seinem Leib floss sein Leben heraus, das uns das Leben erst ermöglicht. Ein absolut starkes Bild, ein prophetisch angekündigtes Bild, eine angekündigte Handlung mit der prophetischen Aussage. Aus seinem Leib floss Leben, sein Leben für dich. Jetzt bekommt das, was Jesus vor seiner Gefangenschaft gesagt hat, eine ganz neue und ganz wunderbare Bedeutung. Er hat in Johannes 7, Vers 38 gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagt Elberfelder Luther, schreibt das so, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann wird dein Heiland so angestochen, da fließt sein Leben raus. Aus seinem Leben fließt Leben für dich und für mich. Jetzt verstehst du vielleicht das Geheimnis, was dahinter steckt, was Jesus der samaritanischen Frau sagt. Das ist echtes Leben, das nur von Gott kommt. Das beständig fließt. Und du sollst an vervielfältiger sein, wenn die Schale deines Lebens regelmäßig gefüllt wird mit dem, was von Gott ist, mit dem, was von Gott kommt für dich, dass dein Leben ebenso überfließt, dass du in der Lage bist, dein Leben zu geben für andere, für andere da zu sein, Liebe zu geben, Vertrauen zu geben, wo manche sagen würden, der ist nicht vertrauenswürdig. Doch, und ich vertraue dir trotzdem. Mein Heiland hat mir das gesagt. Wo manche dich vielleicht für dumm kaufen, du wirst doch nur ausgenutzt. Ich mache es trotzdem. Die nutzen dich nur aus, habe ich schon öfter in letzter Zeit gehört. Ich mache es trotzdem. Weil das, was Gott mir gegeben hat, muss weitergehen. Es soll kein abgestandenes Wasser in meinem Leben geben. Ich will ständig frisch neu empfangen von meinem Herrn. Von dem, der wirklich lebendiges, frisches Wasser, lebenserhaltendes Wasser geben kann. Das kann nur er. Das kann nur Jesus dir geben. Und das ist eins der Aufgaben vom Heiligen Geist. Ständig neu, ständig Nachschub. Nicht erst Pfingsten. Nicht erst in 2 Monaten. Wenn dein Leben gefüllt ist mit Glauben, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib, aus dessen Lebensmitte wird dieses Wasser herausfließen, es wird weiterfließen zu anderen Menschen. Da wird Kraft fließen, da wird Liebe fließen können, da wird Erfrischung fließen, da wird Gnade fließen, da wird auch Heilung fließen können. Wenn du betest, was passiert? Ich habe den Glauben, dass wenn ich mit diesem Wasser gefüllt bin und wenn ich um Heilung bete, dass das passiert. Weil ich gebe nichts von mir weiter. Ich gebe von dem weiter, was Gott mir gegeben hat. Aus welcher Quelle lebst du? Womit ist dein Leben gefüllt? Was geht letztendlich von dir aus? Was ist die Frucht deines Lebens? Was ist das Ergebnis? Wenn lebendiges Wasser von dir weiterfließt, wird dieses Wasser Frucht für die Ewigkeit hervorbringen. Hast du Sehnsucht danach? Auf den letzten Seiten meiner Bibel steht zu diesem Thema nochmal etwas ganz Interessantes, was Johannes zusammengefasst hat, zu dem Thema Wasser und Leben. Offenbarung 22, Abvers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging, aus dem Thron Gottes und des Lammes. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Kapitel vorher, 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein, und ich will sein Sohn sein. Ich will dieses Leben, das nur er geben kann. Lass mal diese Worte auf dich wirken. Diese 20 Minuten, wenn du über Wasser nachdenkst, wenn du über Leben nachdenkst und wie sinnvoll das ist, was wir hier tun als Gemeinde, dass wir immer hungrig und durstig bleiben müssen nach Nachschub von ihm, aus der ewigen Quelle, aus dem, der echtes, frisches, lebenserhaltendes Wasser geben kann. Da hat sich jeder Sonntag gelohnt. Jede Gebetsstunde, jede Bibelstunde, jede Zeit mit ihm zusammen, wo du Nachschub, frisches Wasser bekommst. Damit du weißt, wofür. Um es weiterzugeben. Damit es fließt aus deinem Leben. Woran werden sich die Leute erinnern, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin? Wir haben uns, als ich krank geworden bin damals, darüber Gedanken gemacht, als ich mein Testament geschrieben habe, als ich aus dem Krankenhaus zurück war. Gedanken darüber gemacht, an was werden die Leute sich erinnern? Was bleibt? Bleibt deine Familie, bleiben Kinder, bleiben Enkelkinder, bleibt ein Haus, was bleibt? An was werden die Leute sich in 10 Jahren, in 15, in 20, in 50 Jahren erinnern, was bleibt? Nur das, was ich von mir gegeben habe, was ich weggegeben habe. Ich musste anfangen zu lernen, wegzugeben. Als erstes haben wir unser Haus verkauft. Die Kinder brauchten Geld. Ich brauche das Haus nicht mehr. Die Kinder sind aus dem Haus. Lerne zu gucken in deinem Leben, wo Dinge rausfließen müssen aus deinem Leben, wo du Dinge anfangen musst wegzugeben. dass du kein abgestandenes Wasser bleibst. Der Glaube, die Nachfolge Jesu ist eine höchst interessante Sache. Und da ist ein lebenserhaltendes Elixier, das Wasser des Lebens, lebendiges Wasser heißt, das Nonplusultra. Ohne dieses Wasser geht's nicht. Ich will eine Segensspur hinterlassen, ihr Lieben. Egal wie laut oder wie schief ich singe oder wie doll ich hier predige, wie engagiert ich mich hier gebe hier vorne, Frage ist, was bleibt? Bleibt da irgendwas hängen, wenn ihr denkt, was hat der Klaus den letzten Sonntag gepredigt? Ja, irgendwas mit Wasser. Ja gut, hat sich schon gelohnt, die Predigt, dass du das behalten hast. Wasser. Was für ein Wasser? Lebendiges Wasser. Gut, 100 Punkte. Mehr wollte ich heute nicht. Lebendiges, frisches Wasser. Wenn du diesen Hunger und diesen Durst entwickelst nach Nähe zu Gott, nach Nachschub mit Heiligem Geist, dass dein Leben lebendig bleibt, du etwas hinterlässt für die Ewigkeit, was Bestand hat, hat sich das immer gelohnt. Immer. Immer. Ich möchte euch nicht traurig machen oder entmutigen, sondern ich möchte euch ermuntern und ermutigen, dass ihr mal anfangt, darüber nachzudenken, das auch für euch selbst mal in einem Gebet formuliert, wenn ihr zu Hause sitzt. Was bleibt? In meiner Bibel steht, dass meine lebendige Hoffnung Christus heißt. Das heißt, ich habe eine lebendige Hoffnung. Das heißt, eine Hoffnung, die lebendig ist, die lebt, die nicht tot ist, sondern die lebt. Und ich bin jetzt keine lebendige Hoffnung. Irgendwann in 20, 30 Jahren bin ich nicht mehr da. Meine Mama ist 94 geworden, ich bin jetzt 68. Vielleicht habe ich noch 20 oder 25 Jahre, wenn er mir Gnade schenkt. Ich sehne mich danach zu leben. Ich habe Spaß am Leben, glaubt mir. Ich gehe gerne joggen, ich gehe gerne Fahrrad fahren, ich gehe gerne schwimmen. Ich bin gerne mit meinen Enkelkindern zusammen, egal ob ich da quer durch die Republik fahren muss. Irgendwer von meinen Kindern wohnt, meinte, in Bad Tölz wohnen zu müssen. Da muss ich jetzt auch mal nächsten Monat wieder hin. Ich will leben. Und das ist ein Geschenk, ihr Lieben. Leben ist ein Geschenk. Und das ist kostbar. Und erhalte dein Leben, auch dein geistliches Leben, dadurch, dass du für Nachschub sorgst, für frisches, lebendiges Wasser. Dass du ein angenehmer Geruch bleibst für deine Umgebung. Und nicht abgestanden. Leute mit abgestandenen Dingen in ihrem Leben wirken unangenehm für Leute in ihrer Nähe. Manchmal merkst du es gar nicht selbst, wenn etwas abgestanden ist und unangenehm wirkt auf andere. Da ist gut, wenn du Leute hast in deiner Nähe, die dir mal eine Rückmeldung geben. Ich habe hier, wenn ich herkomme, sonst meinen Kumpel Friedheim dabei, meinen guten Freund, seit über 20 Jahren begleitet er mich. Aus dem Grunde, damit das, was hier vorne gesagt wird, auch geprüft werden kann. Wenn der Friedheim vorne sitzt und sagt, halt mal Beiflach, Klausi, nicht so große Klappe. Oder meine Ingrid da sitzt und dann macht mal hier. Nein, macht sie nicht. Das war mein Gottesdienstleiter, hatte ich mal. Ne? Wenn mal der Lobpreisleiter aufhören sollte, hat er immer gesagt, die hat nicht gesagt, jetzt mach mal Schluss oder komm mal zum Ende mit deinem dritten Lied. Die macht immer so. War eine Neuseelerin und ich vergebe ihr alles. Unsere Kiwi. Das ist ein Schutz für dich. Wenn du irgendwo mal zu Gast bist in der fremden Gemeinde, da kannst du den Held des Herrn spielen. Ne? Und wenn du Leute sitzen hast, die dich kennen, wie du wirklich bist, dann hältst du auch mal hier, wenn du das Mikrofon in die Hand bekommst, mal den Ball flach. Aber die Zusammenfassung für mein Leben ist, und das wünsche ich euch so, dass ihr das versteht, was ich heute Morgen von euch möchte, was ich in euer Herzen einflassen möchte, dass ihr diesen Hunger und diesen Durst entwickelt nach Frische durch den Heiligen Geist. Und die gibt es nur in der Nähe von Jesus. Die gibt es nur in der Nähe von Jesus. Er sitzt am Brunnen und sagt zu der Frau, dann schöpf mal, gib mir. Und dann hat er versucht zu erklären, wo das echte, das frische Wasser herkommt, das Leben bringt, das echtes Leben bringt und das dich in die Ewigkeit bringt. Und dieses Wasser des Lebens, dass ihr das habt in eurer Gemeinde, in eurem Leben, dass es fließt und auch für andere attraktiv ist und nicht abstoßend wirkt, weil es abgestanden ist. Diese Frische wünsche ich euch so sehr. Dass diese Frische, diese Attraktivität, dieses durststillende, lebensdurststillende wieder zurückkommt. Was erwarten die Menschen, wenn die in unsere Gemeinden kommen? Erwarten die, dass ein paar nette Leute ihnen mal einen Kaffee geben hinterher im Gottesdienst, wenn sie brav der Predigt zugehört haben? Oder verstehen sie, dass es hier um Leben und Tod geht, um die Ewigkeit geht? Man hat mal Billy Graham vorgeworfen, ja, du drohst den Leuten mit der Hölle. Ja, mit was denn sonst? Die Leute gehen zur Hölle. ohne Jesus? Bitteschön, das steht so in meiner Bibel drin. Und Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Nicht irgendeiner, der die Beine überkreuzt macht und nettes Gesicht dabei macht. Von dem kriegst du keine Zukunft. Nur bei meinem Jesus, der sich hat abstechen lassen für mich. Da ist Leben. Aus seinem Leben fließt Leben für mich und für dich. Und dieses Leben wünsche ich mir, das wünsche ich euch. In Jesu Namen. Amen.